So, ihr Lieben, ihr dürft euch schon mal körperlich und mental einstimmen auf den Start von unserem Pfingstsonntag heute hier auf der Pfingsttagung in Bobengrün. Ich darf jetzt einfach nur den Posaunenchor ankündigen zuallererst mal. Nachher machen wir noch die größere Begrüßungsrunde. Jetzt einen kleinen Applaus für den Posaunenchor, der uns das Eröffnungsstück spielt. Im Posaunenchor spielt die Frau Dr. Greiner mit, Regionalbischöfin hier. Und wir achten alle drauf, dass sie auch richtig spielt. Na? So. Herrlich, wenn man mit solchen Klängen, wo auch alle richtig gespielt haben, meiner Meinung nach, in diesen Sonntag starten kann. Das ist richtig schön. Mein Name ist Martin Schmid vom CVM Landesverband Bayern. Ich leite uns durch diesen Gottesdienst, durch diese Auftaktveranstaltung an diesem Sonntag hier, Pfingsten 2024. Schön, dass ihr alle da seid. Ich finde, wir können für uns alle einmal richtig laut applaudieren. Dann habe ich jetzt gerade hier noch was ganz Pragmatisches gekriegt. Sabine Roth, wenn du da bist, ich kann für dich zum Arzt gehen, weil deine Krankenkassenkarte wurde abgegeben hier. Du könntest die abholen und irgendjemand vermisst einen Geldbeutel. Ich habe nicht reingeschaut, werde es auch nicht tun, aber das ist alles hier dann nachher abzuholen. Und jetzt starte ich wirklich mit dem, was ich sagen will. Unser Thema heute ist endlich frei. Und als ich dieses Thema gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich mich richtig gefreut, weil Freiheit ist ein gutes und tolles Gut, was wir haben und als Christen.
vielleicht noch mal ganz anders, als wir es so gemeinhin definieren. Gemeinhin denken wir immer, Freiheit ist draußen, irgendwo, im Freien oder sowas, weg sein oder sowas. Ich habe eine Sache gelernt, als ich mal in Quedlinburg war. Weiß nicht, wer Quedlinburg kennt. Da gibt, ja, sehr schön, ja, da ist es schön, ne? Und in Quedlinburg gibt es eine Kirche, ich glaube, die heißt Stiftskirche. Und da habe ich eine Sache gelernt, Freiheit kann auch im Unterschied zu dem, was ich bisher dachte, irgendwo drinnen sein, also in einem Raum. Und an dieser Stiftskirche in Quedlinburg, da gibt es eine Türe, wo ein Türgriff dran ist. Und dieser Türgriff, der hat die Form und ist wirklich so gestaltet wie ein Schweinehund. Jetzt stell dir mal bitte einen Schweinehund vor. Keine Ahnung, was ihr da jetzt für Bilder im Kopf kriegt. Aber dieser Türgriff ist wie ein Schweinehund gestaltet und man muss faktisch als Mensch, um reinzukommen in die Stiftskirche in Quedlinburg, muss man diesen Schweinehund anpacken, runterdrücken und die Tür aufmachen, um reinzukommen in die Freiheit bei Gott. Ich glaube, ohne dass ich mir jetzt die Predigt von Ulrich Parzani schon angeguckt habe, ich bin selber ganz gespannt, was er uns als Gottes Wort sagen will durch den Heiligen Geist, aber irgendwie muss diese Freiheit für uns Christen damit zu tun haben, dass wir diesen Raum Gottes betreten, diese Nähe Gottes spüren und wenn wir auch manchmal vielleicht einen Schweinehund runterdrücken müssen. Ich freue mich also wirklich auf diesen Sonntagmorgen jetzt hier und darf auch alle Geburtstagskinder, die heute Geburtstag haben, Samuel Sauerbrei und bestimmt viel mehr Leute mit ins Gebet einschließen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt miteinander beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns unser Leben schenkst. Danke für alle, die heute Geburtstag haben, die gestern hatten, die in diesen Tagen haben. Danke für unser Leben. Viel zu selten denken wir daran, dass du es uns schenkst, dass du unser Herz schlagen lässt, jeden Tag neu und keiner es selber anschaltet. Danke, Herr. Segne du uns diesen Vormittag, diesen Tag. Schenke du uns Worte, die frei machen, damit wir deine Freiheit noch besser verstehen. Schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Wir singen das Lied Nummer 4, Jesus ist kommen, mit dem wunderbaren Posaunenchor. Ich würde alle, die können und wollen, gerne bitten, aufzustehen. Wir wollen die Schriftlesung hören und unseren Glauben danach gemeinsam bekennen. Und wer kann, darf dazu gerne aufstehen. Die Schriftlesung für heute steht in Römer 3, Vers 19b bis 26. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig, denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten, denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass er gerecht vor Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören einen Liedvortrag vom Römer-Team, was uns hier auch wunderbar begleitet. Vielen Dank.
Guten Morgen. Let your kingdom come. Dein Reich komme. Als Jesus geboren wurde, dann wuchs und... Soll ich das runterschmeißen hier? Extra? Nein, gut. Danke. Ein erwachsener Mann wurde mit etwa 30, dann in die Öffentlichkeit trat, auf Kommando seines Vaters, mit der Taufe begann das. Dann beginnt sein Dienst mit dem Befreiungskampf. Befreiung ist sein Thema. Und ich lese euch einfach diesen Text, Lukas Evangelium, Kapitel 4, ja, Schirm aufmachen und zugleich die Bibel aufschlagen. Das ist natürlich jetzt rein körperlich ein Kunststück. Ich habe den Ehrgeiz, dass ihr mir zuhört, wenn ihr die Bibel vorlese, so warte ich, bis ihr alles aufgeklappt habt. Also, wer es mitlesen möchte, im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, von Vers 14 an und sonst im Kopf. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, das ist Jesaja 61, Vers 1 und 2, wo geschrieben steht, jetzt das Zitat: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab erst dem Diener, also dem Synagogenmitarbeiter, und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Achtung, die Predigt ist sehr, sehr kurz. Ein Satz. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis, jetzt kommt das Predigt-Nachgespräch. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, Jesus, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon, das ist Libanon heute, Sidon, zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman, der Syrer, General aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Free at last. Frei war zum Schluss nur Jesus. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Ein schreckliches Ende eines Gottesdienstes, in dem Jesus selbst gepredigt hat. Das Predigt-Nachgespräch war noch interessant. Worte der Gnade haben sie gehört. Und dann kommen die Bedenken. Und dann schaukelt sich das auf zu einer Entscheidung, und die Entscheidung ist brutal. Raus mit dem. Sie treiben ihn aus der Synagoge und wollen ihn in den Abhang abstürzen. Der Beginn einer Steinigung, sagten, der kriegt den Rest, und den Rest machen wir, dann schmeißen Steine auf ihn. Denn er hat Gott gelästert. Das war die Strafe für Gotteslästerung. Unvorstellbar schrecklich, wenn dieser Pfingstgottesdienst so enden würde. Jesus ging mitten hinweg. Eine radikale Ablehnung, beginnende Sympathien, dann radikale Ablehnung in seiner Heimat, Synagoge in Nazareth. Und dann zeigt Jesus seine Souveränität. Noch ist nicht die Stunde, wo er sich in ihre Hände gibt, wo sie ihn dann annageln werden und aufhängen und ersticken und verbluten lassen werden. Noch ist die Stunde, in der er zeigt, das Reich Gottes bricht jetzt an. Und jetzt ist die Stunde der Befreiung gekommen. Und niemand will sie haben. Aber er beweist seine Freiheit und geht mitten durch sie hindurch. Für mich ist das die schrecklichste Vorstellung, die sein kann für eine Versammlung, die zum Gottesdienst zusammengekommen ist wie hier. Dass zum Schluss Jesus einfach weggeht, weil keiner ihn will. So hat es angefangen. Das ist der erste Bericht des Lukas in seinem Evangelium. Jesus höchstpersönlich hat so begonnen. Ein katastrophales Ergebnis, nachdem er die Befreiung gepredigt hat. Wie kam das? Wir gucken uns das nochmal an. Es heißt hier, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Das heißt, er kam in seine Heimatstadt und er tat, was er an jedem Sabbat tat. Gute Gewohnheit, es ist Feiertag und am Feiertag, ein Feiertag wird dadurch ein Feiertag, dass man die Versammlung darauf sucht, die an Gott glauben, die ihn ehren und mit ihnen das Wort Gottes hört. Kein Feiertag ohne Gottesdienst nach seiner Gewohnheit. Es sollte von uns niemand schlecht über Gewohnheiten und Traditionen reden, weil Jesus hatte als Motiv bei diesem Gottesdienstbesuch in seiner Heimatstadt Nazareth eine gute Gewohnheit. Er ging nach seiner Gewohnheit. Es heißt ja nicht, er hatte Lust, es trieb ihn. Es war ihm mal so, als sollte er heute mal nicht Livestream gucken mit einem Kaffeepot auf der Couch, sondern er ging und machte sich auf. Nein, es war eine gute Gewohnheit. Er ging in die Synagoge. Das war Gewohnheit. Gewohnheit war auch, dass jeder Mann in der Synagoge das Recht hatte, den Arm zu heben, wann auch immer im Laufe des Ablaufs des Gottesdienstes. Und dann wusste der Synagogenvorsteher, der will noch was sagen. Jeder Mann hatte das Recht, aufzustehen und der Gemeinde das Wort Gottes vorzulesen. War auch eine gute Gewohnheit, und die meisten Männer wollten nach Hause. Hat sich kaum, ich weiß nicht, wie oft sich da einer gemeldet hat. Aber Jesus weiß, das ist in der Liturgie, und wenn das dran ist, hier ist mein Arm. Und er meldet sich. Ja, er stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Also eine Schriftrolle vom Synagogendiener. Ich weiß gar nicht, hat der das schon aufgerollt gehabt? War das jetzt an dem Schabbat gerade dran. Jesaja 61 hat Jesus selber nochmal gerollt. Vielleicht hat er auch so ein Pult gehabt, wie es in den Synagogen ist, und dann rollt man das auf. Das war ja nicht so ein Buch wie hier meine Bibel, die man blättern kann. Er rollte das auf und das heißt jedenfalls, da er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Und dann liest er Jesaja 61, Vers 1 und 2. Habt ihr das noch im Ohr? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann rollte er die Rolle wieder zu, da er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Ja, und jetzt? Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Eine erwartungsvolle Aufmerksamkeit. Sagt er jetzt noch was? Ja, nach der Vorlesung des Schrifttextes kommt doch die Auslegung. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Wie verstehst du das? Ja, das wussten sie, diese alte Verheißung des Propheten Jesaja. Wie sollen wir das verstehen? Und das ist ja schon immer toll, wenn es nach einer Predigt dann nicht aus und ex und weg, sondern es gibt noch mal eine Nachbesprechung. Volle Aufmerksamkeit, wunderbar, so wie ich sie hier sehe. Es ist unglaublich, was ihr für ein Bild abgibt der Aufmerksamkeit, der zugewandten Blicke. Das stelle ich mir vor, wie das in Nazareth war. Alle Augen aufmerksam auf Jesus. Was wird er sagen? Und die Predigt besteht, das, was er sagt. Er stand da nicht mehr, er saß, bei der Schriftlesung steht man in Israel, Ehrfurcht vor dem heiligen Worte Gottes. Bei der Predigt kann man schon wieder sitzen. Da muss man gute Position haben, um zu hören, ob das, was jemand in der Auslegung sagt, wie das sich jetzt verhält zu dem Worte Gottes. Denn alle, die das Wort Gottes auslegen, auch ich, müssen sich messen an dem, was die Heilige Schrift sagt. Eine aufmerksame Gemeinde schaut darauf, was wird er jetzt sagen. Und predige es kurz. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. An dem Tag, an dem Jesus das sagte, war das ja erst der Anfang. Sie hatten gehört von einigen Wundern, die er getan hatte. Aber noch war Leiden und Sterben am Kreuz nicht passiert. Noch war die Auferweckung von Jesus nicht passiert. Noch war die Erhöhung zur Rechten Gottes, zum Regierungsantritt am Himmelfahrtstag nicht passiert. Noch war die Ausgeißung des Heiligen Geistes an Pfingsten, die Tausende erfüllte und zu Jesus bekehrte, nicht passiert. Und trotzdem kann Jesus sagen, er als Person ist ganz da und in ihm ist die Königsherrschaft Gottes präsent. Es ist alles schon da, im Anfang. Wenn der Satz damals in der Synagoge von Nazareth wahr gewesen ist, als Jesus sagte, heute ist dieses Wort der Schrift vor euren Ohren erfüllt, dann gilt das heute am Pfingstsonntag 2024 erst recht. Denn er ist da, er ist in unserer Mitte und es ist alles vollbracht. Er hat alles geschehen, geboren von der Jungfrau Maria, als Flüchtlingskind voller Wehrlosigkeit, aufgewachsen, dann bestätigt durch den Heiligen Geist in der Taufe durch den Johannes, dann bestätigt durch die Heilungswunder und die vollmächtige Predigt, die schon damals den meisten nicht passte. Dann aber kommt das Eigentliche, dass Gott in die Tiefe geht, bespuckt wird, gefoltert wird, angenagelt wird und alle denken, endlich aus, alles widerlegt. Aber in Wirklichkeit, das ist die Machttat der Allmacht Gottes. Stärker werden wir Gott nie erleben als am Kreuz. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Er lässt sich annörgeln, um uns zu zeigen, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich den letzten Blutstropfen gebe, damit du zurückgeliebt wirst von deinen besserwisserischen, eigenmächtigen Wegen. Du meinst, dass du Selbstbestimmung, deine Freiheit lebst und meinst, dass du Gott abschütteln könntest und müsstest. Und Gott hat nur ein Verlangen, dich zurückzulieben. Und darum trägt er das, was dein Leben kaputt macht. Alles, was dich trennt von Gott, alle Sünde am Kreuz. Er wird selber zur Sünde gemacht. So schreibt es der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus, die Lüge, der Hass, der Mord, die Selbstgerechtigkeit, die Lüge in Person. Und so wird er behandelt am Kreuz. Gericht Gottes über die Sünde. Und wo alle dachten, das ist das Ende, da bestätigt Gott in der Auferweckung, das ist die Befreiung. Hier ist die Quelle aller Befreiung und aller Freiheit. Alles, was uns kaputt macht, wird hier kaputt gemacht und ins Kreuz und ins Grab mit Jesus getan. Und jeder, der sich dem anvertraut, wird mit durchgezogen durch diesen Tod hinein in die Auferstehung. Gott selbst bestätigt Jesus. Niemand muss sich einen theologischen Reim darauf machen. Gott selbst am Ostermorgen bestätigt, was von Jesus zu halten ist. Dass jedes Wort, das er gesagt ist, Gottes Wort ist. Dass jede Tat, die er getan hat, Gottes Tat ist. Und dass erst recht sein Sterben am Kreuz der stellvertretende Sühnetod ist. Das ist nicht die krude Idee eines verkommenen Theologen, der irgendwie sich in Reim drauf macht. Gott selber erklärt, wer Jesus ist und was das Kreuz bedeutet. Und so erhöht er ihn zur Rechten Gottes. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und so haben wir es vorhin gesprochen im Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, er wird kommen. Er wird kommen. Wenn der Satz, heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren, schon in der Synagoge von Nazareth damals war, dann ist er am Pfingstsonntag 2024 erst recht wahr. Heute ist dieses Wort erfüllt. Was sagt Jesus? Er sagt die Freiheit an. Die Blinden sollen sehen, den Gefangenen die Freiheit, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und dann kommt ein Satz, den man leicht überliest, weil er uns nichts zu bedeuten scheint. Jesus zitiert, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ja, was ist denn das? Das ist die Befreiung, wie wir sie umfassender nicht verstehen können. Jeder Jude verstand das natürlich. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, könnt ihr das nachlesen. Jedes 50. Jahr in Israel, so hatte Gott es angeordnet, war ein Erlassjahr, ein Gnadenjahr. Das Jubeljahr, das Halljahr, verschiedene Ausdrücke werden verwandt. Das Erlassjahr zeigt vielleicht am deutlichsten, was es bedeutet. Und das war kurios. Wenn du ein Grundstück gekauft hattest von irgendjemandem in Israel, dann konntest du das nicht ewig behalten, auch nicht 99 Jahre, sondern nach 50 Jahren, 7 mal 7, Sabbatjahre, fiel das wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer. Und du kauftest praktisch immer nur, da wurde gezählt, wann war das letzte Erlassjahr, und du kaufst da ein Grundstück oder jemand musste sein Haus verkaufen, weil er Schulden gemacht hat. Was noch schlimmer war, manche mussten sich selber in Schuldknechtschaft verkaufen, weil sie nicht mehr bezahlen konnten, das war so. Und dann rechnet man, wann ist das nächste Erlassjahr? Und eigentlich war der Verkauf jetzt immer nur, ich verkaufe dir das, na, ich muss dir verkaufen, ja, ich kann's nicht mehr halten. Ich verkaufe dir das jetzt für diese Jahre bis zum nächsten Erlassjahr. Das wurde nicht immer in Israel offensichtlich eingehalten. Das haben sie, glaube ich, das tat ihnen so weh, diese Regel, dass offensichtlich das oft verschlabbert wurde, denn wir lesen im Alten Testament selten von der Praxis. Was steckt denn dahinter? Dahinter steckte, das ganze Land gehört Gott. Und er hat es seinem Volk Israel versprochen und er hat es ihm geschenkt und sie dürfen es benutzen. Aber sie sollen wissen, es ist nicht euer Eigentum, es gehört Gott. Und er schenkt es euch zur Nutzung, den verschiedenen Stämmen. Und wenn es dann passierte, dass man verkaufen musste, weil man Schulden hatte, weil man nicht bezahlen konnte, weil man sich selbst in Schuldknechtschaft geben musste oder so etwas. Alles solche unappetitlichen Dinge, die unter dem Druck der Verhältnisse passierten, so wie sie bis heute passieren, dann galt in Israel, niemand soll sich so benehmen, als hätte er ein Eigentum, an dem er absolutes Eigentümerrecht hat. Niemand im Volke Gottes hat Eigentumsrechte an dem, was er ist, an seinem Körper, an seiner Zeit, an seinem Haus, an seinem Besitz, an seinem Geld. Niemand, es ist alles Gottes Eigentum und er gibt es dir. Und wenn du es vertust und wenn du es verspielst und wenn du es verkaufst und wenn du dich verschuldest und wenn du in Sklaverei, in Abhängigkeit gekommst, und dann will Gott, dass irgendwann das wieder zurückkommt. Das war das Erlassjahr. Das war eine Wohltat in Israel, die oft vergessen wurde und verachtet wurde. Jesus fasst das, was er anzubieten hat, Freiheit, 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 zusammen. Ich bin gekommen, heute wird das Gnadenjahr, das Erlassjahr des Herrn verkündet. Wie passt das denn zu uns? Ich weiß nicht, wie viele von euch zum Volk Israel gehören, also eine jüdische Mutter haben und deshalb Juden sind. Wir anderen, die wir keine jüdische Mutter haben, sind Heiden, gehören zu den Heidenvölkern. Wie passt denn das zu uns, was Jesus hier sagt? Seht, so hat es angefangen, als er uns geschaffen hat, der Schöpfer, als Ebenbild. Hat er uns gewürdigt, wir sollen gegenüber sein, er will uns in die Augen schauen. Das ist die unverlierbare Würde jedes Menschen, dass er Ebenbild Gottes ist. Das unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen. Das ist seine einzigartige Würde. Der Mensch ist das Geschöpf, zu dem Gott spricht und dass Gott Antwort geben darf in Gebet, Vertrauen, im Horchen und Gehorchen. Das ist die unverlierbare Würde, die niemand uns nehmen kann. Auch wenn wir selber sie missachten und drauf spucken und sie nicht haben wollen, es ist unsere unverlierbare Würde. Und dazu gehört auch, dass er jeden beauftragt, macht euch die Erde untertan. Nicht zerstören, bauen und bewahren. Geschäftsführer Gottes sollen wir sein, über den wunderbaren Bereich Leben, den er uns schenkt. Erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist, segnet uns, schafft uns zum Ebenbild, als Mann und als Frau. Das ist Schöpfungsoffenbarung. Und ich muss ja nicht lange darüber reden, dass wir es immer besser wussten, dass wir das mit Füßen treten, dass wir solche Geschichten am Anfang der Bibel für Märchen halten und dass wir da keinen Wert drauf lesen. Wir wissen, wer wir sind. Wir bestimmen unser Leben selber. Und so haben wir alles verspielt, sind in Abhängigkeiten, in Knechtschaften, in Verwirrung geraten. Ach, wenn je ein Satz gestimmt hat, dann hier die Verheißung, die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Wie viel zerschlagene Menschen die heute kämpfen darum, wer bin ich denn eigentlich? Die Identitätsfrage ist die schockierende, verwirrende, zerstörende Frage unserer Gegenwart. Wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? So, Zerschlagene sollen in die Freiheit. Du sollst zurückkommen. Ja, ein Erlass, ja. Jesus ist gekommen und jetzt ist die Zeit gekommen, wo allen alles wieder zurückgegeben werden soll, was sie verspielt haben. Raus aus der Schuldknechtschaft, raus aus der Zerstörung des Lebens, Vergebung der Sünden, Versöhnung mit dem Schöpfer. Es bleibt gültig, du bist ein geliebtes Ebenbild Gottes. Gott will dir in die Augen schauen. Du darfst ihm ins Gesicht schauen. Jesus ist dieses Gesicht. Er erfüllt dich mit seinem Schöpfergeist. Du sollst ein schöpferisch lebender Mensch sein, in der Gemeinschaft mit dem Vater durch Jesus. Heute ist dieses Wort erfüllt. Was war das Ergebnis? Man hat damals Jesus selber gepredigt, in Person selber. 30 Jahre alt, also ja, mal was, das erlebt zu haben. Man kann sich das doch gar nicht anders vorstellen, als wenn Jesus so direkt selber das den Menschen ins Gesicht sagt, dann muss es eine totale Ergriffenheit geben und Umkehr in die Arme Gottes durch Jesus. Und es ist fast nicht zu begreifen, was wir hier dokumentiert finden in der Bibel. Sie lehnen es ab. Sie lehnen es ab. Und warum? Den Blinden soll das Augenlicht geschenkt werden. Sie finden nicht, dass sie blind sind. Sie sehen alles. Sie haben den großen Durchblick. Sie wissen genau, wer der ist. Ist das nicht Josefs Sohn? Naja, das ist toll, dass der sowas redet. Aber den kennen wir doch, der ist ja hier um die Ecke aufgewachsen. Ich meine, der wird doch nicht viel... Wir kennen den doch besser. Sie wissen mehr. Sie sind nicht blind. Sie brauchen keine Heilung von Blindheit, weil sie es nicht sind. Was ist denn eigentlich das Problem? Sie wissen so viel. Ja, man kann betriebsblind sein. Und das ist eine große Gefahr. Wir alle neigen dazu, das, was bei anderen passiert, besser wahrzunehmen als im eigenen Leben. Die blinden Flecken unseres Lebens betreffen in der Regel unser eigenes Leben am meisten. Vor 100 Jahren, schon vor 100 Jahren reiste Sadhu Sundar Singh, der Apostel Indiens, Sadhu, ein Bettelmönch, stammt aus einer vornehmen, im Norden Indiens, aus einer vornehmen Sikh-Familie, das sind die mit den Turbanen. Da war er Gegner der Christen, dann bekehrte er sich zu Jesus, machte eine wunderbare Erfahrung. Das Ergebnis war, dass er verstoßen wurde aus seiner Familie. Er wurde der Apostel, der Wanderprediger in Indien, der Apostel Indiens. Und er reiste in den Anfang der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Europa und hat ein Buch darüber geschrieben, das kann man bis heute lesen. Sehr interessant zu lesen. Und darin hat er einen Abschnitt, den hat er überschrieben, Christen ohne Christus. Er sagt, ich kam nach Europa, wie viele unseresgleichens aus Asien, mit der Erwartung, ich komme in das Land, aus dem Boten von Jesus zu uns gekommen sind und uns den lebendigen Jesus verkündigt haben. Dort werde ich an die Quelle des Glaubens der Christen kommen. Sie kommen nach Europa wie Tausende und Abertausende Muslime, Hindus, Andersgläubige, in diesen Jahren, Monaten, Tagen nach Europa kommen, von dem sie denken, es wäre das christliche Abendland und nach Deutschland und wo sie denken, Martin Luther und Co., das ist doch diese christliche Firma, da wirst du Christentum an jeder Straßenecke entdecken. Und sie kommen und erleben, was Sadhus und Singh dann beschrieben hat, Christentum ohne Christus. Christen ohne Christus. Damals gehörten fast noch 100% in Deutschland zu den Kirchen, entweder evangelisch-katholisch. Heute sind es kaum 50%, aber immerhin, der Ruf ist immer in der ganzen Welt noch, wir wären das christliche Abendland. Und man könnte was vom Christentum erfahren, wenn man nach Deutschland käme. Und dann beschreibt Sadhu Sundar Singh diese bittere Wahrheit, dass sie Christen ohne Christus sind und überhaupt keine Lebensveränderung zu spüren ist bei ihnen. Im Gegenteil, dass sie alles mit Füßen treten, was Jesus gesagt hat. Keine Spur von Freiheit. Keine Spur von den Blinden gehen die Augen auf. Sie wissen es alles besser. Sie brauchen keine Heilung ihrer Blindheit. Sie brauchen keine Befreiung aus Gefangenschaft. Sie sind selbstbestimmt. Ich fühle, was ich bin. Ich fühle, was ich bin. Ich bestimme, wer ich bin. Niemand kann mir sagen, wer ich bin. Ich bin doch nicht fremdbestimmt. Das ist die große Melodie, die in Deutschland heute gesungen wird, in Europa. Die Besserwisserei. Es war schon vor 100 Jahren so, aber es hat jetzt eine richtige Zuspitzung gefunden. Vor gut 10 Jahren hörte ich einen Vortrag eines großen geistlichen Führers Afrikas, den ich schätze. Das ist der Erzbischof Dr. Benjamin Kwashi von der Episkopalen Anglikanischen Kirche in Jos, in Nigeria, im Norden Nigerias, wo Boko Haram in den letzten Jahren Hunderte, Tausende ermordet hat. Und auch in seiner Kirche wurden Hunderte ermordet. Er erzählte neulich, dass seine Frau inzwischen, ich glaube, 250 Waisenkinder in die eigene Familie aufgenommen hat, deren Eltern von islamistischen Fanatikern ermordet wurden. Seine Frau haben sie halb totgeschlagen. Ein Jahr lang hat sie gebraucht, bis sie wieder sehen konnte. Er selber wurde bedroht mit dem Tode und hat wunderbarerweise erlebt. Er hat einen großen Vortrag auf einer Weltmissionskonferenz in Kapstadt gehalten, 2010. Und er kennt Europa gut. Er hat seinen Doktor in Großbritannien gemacht, ein sehr, sehr kluger Mann. Und dann sagt er in diesem Vortrag, die Kirchen im Westen, die christlichen Kirchen im Westen, haben ihre Mitglieder systematisch geimpft gegen Leidenschaft, Freude und die Kühnheit der Verkündigung des Evangeliums. Geimpft, sagt er. Sie sind immun geworden. Du darfst alles machen, aber keine Leidenschaft, keine Freude und keine Kühnheit, keine mutige Verkündigung des Evangeliums. Christentum ohne Christus. Und das ist furchtbar, aber die Heilige Schrift lehrt uns, die erste Predigt von Jesus in Nazareth hatte genau diese Wirkung. Sie wussten es besser. Sie kannten ihn ja schon so gut. Sie dachten, den jungen Mann, den haben wir doch hier aufwachsen sehen. Das kann doch keine Überraschung. Sie wissen es schon besser. Es gibt eine Gewohnheit ans Christentum. Ein Geimpftwerden mit dem, was wir als Christentum bezeichnen, was auch immer das sein mag. Die meisten reden heute irgendwie von Werten und wissen auch nicht genau, was sie damit meinen. Man kann von Christentum so geimpft sein, dass man gegenüber der Einladung und dem Ruf zur Freiheit durch Jesus immun ist. Dass man ein Pfingsttreffen im Bobengrün glatt erträgt, ohne dass das Leben verändert wird. Wir kennen es ja schon, wie das läuft. Machen wir es schon zum 79. Mal. Wir sind ergriffen von der ganzen Tradition. Und es könnte uns immun gemacht haben gegenüber Jesus. Wisst ihr, Sadhu Sundar Singh, von dem ich sprach, hat ein berühmtes Lied gar nicht selbst gedichtet. Er hat es ja in Liedform gebracht und es weltberühmt gemacht. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Er hat's gar nicht selber gedichtet. Es ist die Aussage eines Märtyrers aus dem Garo-Volk im Norden Indiens, Mitte des 19. Jahrhunderts, der sich in einem Dorfe zu Jesus bekehrte. Und dann sagten sie, und wenn du Jesus folgst, seine Dorfgenossen, dann trinkst du nicht mehr aus unserem Brunnen, dann hast du keinen Anteil mehr an der Ernte hier. Und dann bringen wir dich um. Man sagt er, ich folge Jesus. Der zitiert Johannes 12, Weizenkorn in die Erde gelegt. Jesus sagt, ich will, dass ihr dort seid, wo ich bin. Ich folge Jesus, sagt er. No turning back. Dann haben sie ihn ermordet. Vorher hatten sie seine Kinder ermordet und seine Frau. Er musste das alles mit ansehen. Dann haben sie ihn ermordet. Das Letzte, was er sagte, war, I have decided to follow Jesus. In seiner Muttersprache. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Kein Zurück mehr. Kein Zurück. Wisst ihr, was passiert ist? Es wird berichtet, dass einige Zeit später der Älteste dieses Dorfes zum Haus dieses ermordeten Mannes ging und vor der Dorfversammlung alle Anwesenden erzählte, wir haben ihn umgebracht und seine Familie. Und was hat er gesagt? Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nicht mehr zurück. Und dann sagt der Dorfälteste, und ich bin auch entschieden, von jetzt an Jesus zu folgen. Und so bekehrt sich ein ganzes Volk, ein ganzer Stamm, weil einer als Märtyrer bezeugt hat, no turning back, I have decided to follow Jesus. Sadhu Sundar Singh hat das im EC, ist das glaube ich ein weltweites Lied, ich weiß nicht, ob im CVM das auch viel gesungen wird. Ich hoffe, ihr singt das nicht nur, sondern ihr lebt es. Und wie wäre das heute? Wie wäre das heute? Wenn du neu diesen Ruf, Jesus, heute ist es erfüllt vor euren Ohren. Erlass ja, Freiheit, Freilassung für alle zertretenen, zerrissenen Identitäten. Du sollst frei sein, Vergebung der Sünden, renn in seine Arme. Komm, lass dich rufen, jag ihn nicht weg. Lass es nicht zu, dass er durch unsere Mitte geht, unabhängig und uns sitzen lässt in unserer Besserwisserei, die wir als Freiheit bezeichnen. Ich bin entschieden zu folgen Jesu, nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Herr Jesus, sprich selbst zu jedem Herzen hier und heute. Amen. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen. Nummer 10 ist das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Dass Jesus der Herr ist über alle Welt. Über alle Welt bist du der Herr. Und dann heißt es in diesem Lied, und ich wünsche dir so sehr, dass du das von tiefster Überzeugung singen kannst. Ich gehöre dir, darum regiere du in mir.
ihr haltet gut durch. Das gefällt mir sehr. Vielen Dank, Ulrich, für die Worte. Und ich freue mich, dass wir jetzt noch den Rest auch noch durchhalten, Leute. Wir lassen uns von keinem Regen irgendwie einschüchtern. Wir wollen ja wachsen. Und es ist heute wunderbar, dass wir auch noch gegossen werden. Aber vielleicht hört es auch wieder auf. So, und jetzt darf ich was Schönes sagen, nämlich einen schönen Gedanken, der hier extra auf meinen Zettel auch aufgeschrieben wurde. Wisst ihr, warum diese Tagung besonders günstig angeboten werden kann, damit möglichst viele junge Leute sich das hier auch leisten können, mit dabei zu sein? Und das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, dass das von uns als Solidargemeinschaft mitgetragen wird, dass man hier günstig auf Bobengrün fahren kann, mit dabei sein kann und wachsen darf und in Freiheit kommen darf. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich das Dankopfer einsammeln. Es werden durch den günstigen Tagungsbeitrag nicht alle Kosten dieser Großveranstaltung gedeckt. Also wenn ihr jetzt gleich auf die Suche geht nach einem guten Unterstützungswert in eurem Portemonnaie oder wo immer ihr das habt, ne, dann denkt daran, ihr unterstützt auch viele junge Leute, die mit hier sein können, indem ihr was teilt und weitergebt. Es kommen jetzt gleich bei dem nächsten Lied die Sammler mit den gelben Mützen. Und wir sind wirklich tief berührt von dieser Geberlaune, die man immer wieder in Bobengrün spürt, von dieser Solidargemeinschaft, dass wir hier diese Tagung füreinander möglich machen. Und das wollen wir auch dieses Jahr als große Ermutigung wieder erleben. Die Sammler gehen rum und wer aus Versehen keinen Sammler trifft, der kann auch später noch im Infozelt auch noch was abgeben. Also es ist für alles gesorgt hier. Jetzt geht's weiter mit dem Posaunenchor und dem Lied Römerteam auch und Posaunen, alles zusammen. Yvonne Büttner leitet diesen Posaunenchor, auch dir. Vielen Dank und gebt reichlich beim nächsten Lied.
Mein Gott, das ist, wer du bist. mein Leben neu.
Ich lade euch ein, aufzustehen, wenn wir zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du gekommen bist in unsere Welt aus Liebe, um uns zu retten und deine Welt zurückzubringen zum Ziel der Herrlichkeit der neuen Welt. Wir danken dir für dein Sterben am Kreuz, für deine Auferstehung. Wir danken dir für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du dein Volk in aller Welt hast, sie dich loben von Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Wir preisen dich ganz besonders für die, die dir nachfolgen unter Bedrängnis und Verfolgung. Dass sie in diesem Augenblick, wo auch immer sie sitzen, in Straflagern und Gefängnissen, deine Umarmung spüren. Und gib, dass ihre Entschiedenheit, dir zu folgen, unsere müden Herzen aufweckt, uns zur Leidenschaft aufweckt, zur Hingabe unseres Lebens für dich und zum Dienst für die Menschen. Erwecke dir auch in unserem Land neu deine Kirche in Wahrheit und Klarheit. Wir bitten dich, komme bald, mache eine Not, ja, den Kriegsgeschehen in Israel, in Gaza, in der Ukraine, im Sudan und wo auch immer in dieser Welt gemordet wird. Erbarme dich, Herr. Stärke die, die dem Frieden dienen und der Versöhnung. Und komme bald. Wir preisen dich. Du dreieiniger Gott, lass uns miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Wieder Platz nehmen. Es gibt noch einige wichtige Sachen zu sagen. Und ich fange noch einmal mit der Sabine Roth an. Du bist garantiert hier. Wir haben viel mehr als deine Krankenkassenkarte. Wir haben sogar deinen ganzen Geldbeutel hier unter Verschluss. Und ja, wir würden ihn dir geben, wenn du dich hier vorne meldest oder später im Infozelt. Wir wollen den nämlich gar nicht behalten. Also hol den gerne ab. Das ist das eine für dich. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht, die ist für alle anderen, auch in dein Herz, ganz besonders in dein Herz. Man kann in Bobengrün mehr finden als Geldbeutel, das habt ihr gemerkt, ne? Man kann hier Freiheit finden, aber auch die Liebe des Lebens, habe ich alles schon gehört. Es gibt jetzt Angebote, die sind wirklich für dich da. Es gibt viele Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sind extra mit diesen großen blauen Schildern und blauen Bändern ausgestattet. Die kannst du finden. Und so wie ich es am Anfang gesagt habe und wie wir es in der Predigt gehört haben, man kann in Bobengrün Freiheit finden für das eigene Leben, für dein Leben. Also nutzt die Chance gerne hier am Blockhaus, hinten im Oasezelt oder über WhatsApp kannst du auch Kontakt aufnehmen. Das steht alles auch im Programmheft, wo du das nachlesen kannst. Drück den Schweinehund runter und geh dahin, wenn du möchtest. Das Angebot ist auf alle Fälle da und es ist für dich, dass auch du ganz neu, wieder neu diese Freiheit in dein Herz lassen kannst, mit Jesus unterwegs zu sein, all deine Sorgen ihm zu sagen, im Gebet für dich beten lassen, einfach Fragen zu stellen,
Dieses Seelsorgeteam hat sich extra vorbereitet, die sind da für dich. Und dann gibt's noch einige andere Dinge zu sagen, die mache ich jetzt etwas schneller. Es gibt hier in dem Büchershop, im Bücherzelt, gute Literatur, auch von den Rednern und allen Menschen, die man hier auch so erleben kann. Das könnt ihr dort erwerben. Und auch die Geschichte der Pfingsttagung, wir haben das ja gehört von den Traditionen, all dieses ist dort. Und da gibt's Bücher, die sind größer und oder dicker und dünner für viel und wenig Leser. Alles da. Es gibt ein Mittagessen mit 6 Euro. Bist du dabei? In der Tagungsküche kannst du dein Mittagessen erwerben. Das Tagungscafé hat ab 12.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet, heute Nachmittag. Und alle wichtigen Informationen zur Tagung findest du auch im Programmheft. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, weil wir ja als Großveranstaltung mit vielen Menschen hier zusammen sind. Es gibt eine Notrufnummer des Sanitätsdienstes hier und die sind hier richtig top ausgestattet. Die ist allerdings nicht ganz korrekt abgedruckt gewesen. Ihr findet diese Notrufnummer des Sicherheitsteams auf Seite 42 in eurem Programmheft. Ganz unten, wenn also irgendjemand einen größeren Notfall hat und Sanitäter braucht, dann ruft ihr bitte die Nummer des Sicherheitsteams an, Seite 42. Unter der 112 gibt es noch eine andere Nummer und dann kommt ihr bei der wunderbaren Carmen und bei dem wunderbaren Lutz raus und die kümmern sich um all das, was bei dir gerade eine Not ist. Die Autofahrer bitten wir, noch 20 Minuten zu warten. Heute haben Fußgänger die Vorfahrt, damit hier kein Chaos entsteht. Also wer oben mit dem Auto ist, bitte erst in 20 Minuten runterfahren. Und last but not least, um 14.30 Uhr sind wir hier wieder mit noch besserem Wetter. Ich spüre das schon richtig, ne? Und da geht's weiter mit der Festversammlung 14.30 Uhr heute Nachmittag. Freut euch drauf, genießt diesen Tag hier in einer wunderbaren Gemeinschaft. Tschüss, bis später.